Diese Folge Studio Gastro wird präsentiert von Big Green Egg, weil Cooking is an act of love.
Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack. Freunde, ihr wisst doch Bescheid. Hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt. Gastronomie im Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und dazwischen wie immer die Fragen, die in keiner Speisekarte stehen, aber jeden Abend entscheiden können. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit ihm, Heiko Antoniewicz. Tja, und Heiko Antoniewicz hat schon ziemlich viele Küchen von innen gesehen. Heute arbeitet er allerdings an einem Ort, an dem vermutlich mehr geforscht als flambiert wird. Sein Arbeitsplatz ist kein Restaurant, sondern ein Entwicklungs- und Sensoriklabor in Werne. Und wer dort einfach nach Gefühl eine Prise Salz in den Topf wirft, dürfte sich ungefähr so fühlen wie jemand, der in der Formel 1 den Reifendruck nach Augenmaß einstellt. Angefangen hat alles sehr klassisch, Ausbildung, Haute Cuisine, Sterne-Gastronomie, eigenes Restaurant, Michelin-Stern. Dann kam 2004 die Insolvenz und ausgerechnet dieser heftige Einschnitt wurde zum Beginn einer Karriere, die mit klassischer Restaurant-Gastronomie irgendwann nur noch bedingt zu tun hatte. Heiko begann, Geschmack nicht nur zu kochen, sondern zu untersuchen. Sous-vide, Fermentation, Enzymatik, was sagt man Enzymatik?
Enzym, ja, oder mit Enzymgaren oder mit Enzymen einfach in der Gastronomie auch umzugehen.
Hervorragend. Lassen wir genauso drinne. Flavor Pairing zusammen und Flavor Pairing. Wir lassen es so drinne für die Authentizität. Zusammenarbeit mit Lebensmittelmechanikern und aus ungefähr 30 Gewürzen während seiner Ausbildung wurden mehr als 180 im eigenen Labor. Andere haben ein gut sortiertes Gewürzregal. Heiko Antoniewicz hat offenbar beschlossen, das Thema einfach durchzuspielen. Heute entwickelt er Rezepturen und Produkte, berät die Lebensmittelindustrie, schreibt Fachbücher und übersetzt Vorgänge, bei denen normale Menschen spätestens beim Wort biochemisch gedanklich kurz aussteigen, in etwas, das am Ende tatsächlich schmeckt. Und selbst beim Grillen dürfte einfach mal Feuer drunter bei ihm eher schlechte Karten haben. Wo wir andere die Kohle anzünden, denkt Heiko wahrscheinlich schon über Temperaturkurven, Röstaromen und die Maillard-Reaktion nach. Nee, Maillard.
Maillard.
Auch das
lassen wir genauso das drin. Einfach so genauso
das
drin.
Ist das was Spanisches? Doppel-L ist doch immer J, oder?
nee, kommt eigentlich ursprünglich Frankreich, Französisch. Ja, Maillard.
Ja, wusste ich natürlich.
Ja, es gibt einen Menschen, der Maillard heißt, der auch belegt hat. Genau wie Pasteur, der das pasteurisieren lässt.
Das habe ich schon mal gehört. Ja. Ich kenne nur Manein, aber Maillard war mir neu. Man könnte sagen, bei ihm kommt nicht nur das Fleisch auf den Rost, sondern gelegentlich auch das Bauchgefühl. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Heiko Antoniewicz.
Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank.
Geht's dir gut?
Ja, sehr gut. Vielen Dank. Wohlfühlatmosphäre hier im Studio, großartig.
Schön warm haben wir es, ne?
Super.
Also für denjenigen, und damit meine ich mich, der sich gerne über das Wetter beschwert, so richtig viel zu beschweren, gibt's an der Stelle überhaupt gar nicht.
Aber wenn wir über Barbecue reden, dann darf man über Hitze nicht nachdenken, oder?
Stimmt. Eines unserer Themen wird heute Barbecue sein. Da kann ich übrigens an der Stelle, wunderbare Einleitung schon mal von dir, danke dafür, kann ich schon mal dran erinnern, wir haben etwas ganz Neues hier bei Studio Gastro. Und zwar mit unserem wunderbaren Partner Big Green Egg, den sogenannten Studio Gastro Hot Take. Das bedeutet, Freunde, dass der Podcast, wenn er vorbei ist, einfach nicht vorbei ist. Wir hauen einen Bonusteil hinten dran und der hat selbstverständlich in sich mit gesonderten Themen, mit wunderbaren Thesen und natürlich mit tollen Gesprächen, die wir im ersten Teil einfach noch nicht angesprochen haben, weil wir uns dachten, die heben wir uns für den Hot Take auf. Also es geht einfach darum, dass Studio Gastro deutlich mehr gibt, als eigentlich draufsteht. Es ist viel mehr drinne, als man glauben möchte. Und darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen. Nach dieser Folge, in der Folge, kommt noch eine Bonusfolge. Habe ich das einigermaßen verständlich erklärt?
Ich habe es verstanden auch, aber ich habe die ganze Zeit auch genickt und dir zugeschaut.
Also ich bin gespannt, ob es auch genauso funktioniert, wie wir uns hier das vorstellen. Ich glaube aber schon, aber du hast es gerade schon angesprochen, lieber Heiko, also Grillen wird auch heute hier ein Thema sein. Zumal irgendwie glauben die Leute, grillen kann jeder. Oder kann grillen jeder?
Also du kannst Grillen lernen, aber man muss einfach erstmal in erster Linie einen Unterschied machen von Grillen oder Barbecue. Weil es ein riesengroßer Unterschied auch. Also auch wenn man es nicht gerne hört, Grillen ist meistens immer wieder nur mit der offenen Flamme. Und wenn du über Barbecue auch sprichst, ist es meistens ein geschlossenes System. Du hast gerade Big Green Egg da noch angesprochen, die ja auch diese wunderbaren Keramikgrills da noch haben oder Kamado-Technologie. Und Kamado ist so ursprünglich ja japanisch.
Vielleicht haben wir eine Kampfkunst.
Ja, ist nah dran, weil manche kämpfen bis heute einfach, dass sie das mit dir beherrschen. Aber ich kann dir sagen, also früher hieß, also Kamado ist da, wo der Topf steht. Heißt es ganz schlicht und ergreifend in der Übersetzung. Und es war immer der Feuer, die Feuerstelle. So, und was diese Grills natürlich auszeichnet, ist, bei genauer Temperaturregelung kannst du nicht nur grillen, was dann viele auch immer machen oder auch finishen. Du kannst sogar komplette Gerichte in diesem Ei, wie so Big Green Egg, dann einfach auch nochmal zubereiten. Und das ist der riesengroße Unterschied auch. Also du kannst Schmortöpfe machen, du kannst ein Brot darauf backen, um nur zwei Sachen jetzt erstmal am Anfang zu sagen. Und du kannst es wie eine komplette Küche einfach nutzen.
Also ganz egal, ob Bundesverfassungsgericht, Landesgericht oder Bundesgerichtshof, jedes Gericht ist im Big Green Egg möglich zu machen. aber wenn der Amerikaner grillt, wie nennt der es denn dann, wenn Barbecue was anderes ist?
Ja, also die nennen es natürlich Grillen, und diese Kugelgrills haben ja immer wieder auch ihre Berechtigung auch, also auf der einen Seite. Aber wenn sie aus Metall sind, haben sie keinen Vorteil. Sie speichern keine Hitze, sie halten einfach nur ein bisschen den Dampf auch da drin, in dieser Kugel. Ja. Und bei so Kamado-Grills passiert eins, die speichern extrem gut die Hitze, weil es einfach Keramik.
Über viele Stunden.
Natürlich. Ne? Und die Feuchtigkeit wird auch darin gespeichert. Also, und es gibt immer wieder die Feuchtigkeit auch auf das Gargut auch ab. So ein Steak auf einem Kamado-Grill zubereitet, bleibt deutlich saftiger, als wenn du es einfach nur auf einem Grill dann nochmal machst.
Gibt's nicht? Ja.
Ja, also.
Nee, red weiter. Fahre fort.
Nein, und also es wäre falsch, du würdest den auf dem Big Green Egg dann einfach machen.
Aber es ginge.
Es ginge, aber ist Perlen vor die Säue.
Aber Herr oder Frau Big Green Egg würden vorbeikommen, mir eine schallern.
Nein, aber du kannst deutlich mehr machen, als nur deine Würstel grillen, weil der Grill hat natürlich einen riesen Vorteil, wird so heiß, dass die Würstchen, da kannst du bei zuschauen, dass sie einfach direkt vergrillen auch oder verkohlen letztendlich auch. Ist auch eine Methodik, die man nutzen kann, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Ich muss übrigens zu meiner Schande gestehen, weil ich eben gefragt habe, wie die Amerikaner das Grillen nennen. Ja, to grill natürlich.
To grill. Also, hast du gerade gegoogelt?
Ja, ich habe gerade gegoogelt. Und selbst Google hat mich als allererstes gefragt, are you sure?
Ja, genau. Are you nuts? Hat der Experte recht? Ja.
Nein, also wirklich. Also das ist ja wohl nicht zu glauben. Apropos Google. Würde man ins Internet gehen, was ich selbstverständlich nicht tue, weil ich das in der Birne habe, dann würde man da stehen, dass du so etwas bist wie ein kulinarischer Entwickler, ein B2B-Berater, ein Fachbuchautor und Dozent im deutschsprachigen Raum. Du gibst Branchenimpulse für moderne Garmethoden und Aromenlehre. Du bist Gründer und Geschäftsführer der Antoniewicz GmbH, hast ein eigenes Forschungs- und Sensoriklabor in Werne, in Nordrhein-Westfalen, darüber haben wir gerade schon kurz angesprochen, und bist regelmäßig aktiv in Hamburg, so wie auch heute, und bist im ganzen Dachraum unterwegs. Übrigens, Dachraum, ne? Steht ja für Deutschland, Österreich und Schweiz.
So. Genau.
Weißt du, was ich mir frage?
Nein.
Das D steht für Deutschland.
Ja.
Das A für Austria.
Ja.
Und das CH für das, was sich nie jemand merken kann, aber du weißt es.
Schweiz.
Ja, und aber wofür das CH steht?
Nein, erzähl.
Das müssen wir gleich. Das müssen wir gleich so reinmachen, dass es wie aus der Pistole geschossen kommt, wofür das steht. So. Ich kann es mir nämlich leider nie merken. Ich dachte, du weißt es. Confederatio Helvetica.
Ah,
so, und
okay.
Das CH steht wofür?
Confederatio.
Helvetica. Ich wusste, du bist ein Gast, der sowas nämlich weiß. Und dann frage ich mich doch tatsächlich, dann müsste es doch eigentlich entweder die Dök-Region heißen oder Germany halt Gach-Region. Warum? Warum ist das so?
Weil wir es so haben wollen vielleicht.
Das ist mir zu einfach.
Ja, aber ich war ja nicht nur, ich bin ja nicht nur in der Dachregion unterwegs. Ich war lange, lange Zeit in Malaysia und habe da an Universitäten und Colleges auch unterrichtet, genauso wie ich das in den USA dann auch gemacht habe.
Ja.
Die haben ein anderes Ausbildungssystem und da habe ich so meine Liebe, du hast ja gerade auch schon diese Gewürze angesprochen, die Liebe zu den Gewürzen einfach auch entdeckt und auch entwickelt, also auch verinnerlicht. Und auch da durch den Besuch anderer Kulturen habe ich einfach viel mitbekommen, einfach auch, also die ich heute auf unsere Entwicklung für andere Unternehmen dann einfach auch mit einbringen.
Wenn du der Gewürzpapst bist, was ja immer mal wieder fällt, dann gibt es ja hier in Hamburg zumindest die Gewürzpharaonen mit dem Bein von Ankerkraut. Mhm. Hast du da irgendeine Beziehung zu? Also ist das eine andere Art und Weise von gewürzig, wie sie da rangehen? Würdest du euch unterscheiden oder würdest du sagen, ihr seid im Gleichen mit dir unterwegs?
Nee, ich glaube, wir sind ganz anders unterwegs. Also ich richte mich ja eher an die Profis dann einfach auch. Also so, die sind ja eher im Endverbrauchermarkt auch unterwegs. Das sind ja sehr, sehr gute Mischungen auch. Und so, ich finde immer die Wortwahl immer wieder sehr, sehr witzig auch. Also wie sie dann ihre Lebensmittel oder ihre Erzeugnisse einfach auch beschreiben.
Das dann der,
fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber Pommesgewürz ist vielleicht eins. Ach, oder so Grünkohlmix oder was auch immer.
Ja.
Und das finde ich einfach mal sehr, sehr spannend, wie sie das dann auch umsetzen, weil es da einfach sehr greifbar ist.
Also wenn du ein paar Namen für deine Gewürze brauchst, kannst du dich bei mir melden.
Ja, mach ich.
Da hau ich aber ein paar raus.
Wir haben auch Drachenblut.
Ja?
Ist ein Salz bei uns, genau.
Nenn ich dir Dragon Blood und nimm nur 500 Euro dafür.
Ja, genau.
Also, du hast die Transformation von der klassischen Sternegastronomie hin zur datenbasierten Geschmacksforschung vollbracht. Du bist in der B2B-Rezeptentwicklung für die Lebensmittelindustrie und die Publikation von Gastronomiefachliteratur verantwortlich und teilweise auch ja tatsächlich federführend. Und wenn man dir, glaube ich, ein Markenzeichen aufnehmen wollen würde, dann ist es sowas wie: Du bist derjenige, der biochemische Prozesse übersetzt und sie dann in praxistaugliche Küchensysteme und in verständliche Fachsprachen übersetzt und bringst.
Das war sehr lang und sehr präzise ausgebaut, schon sehr gut. Das war schon klasse. Aber natürlich, also es hat mich früher immer wieder genervt. Also ursprünglich, ich bin natürlich auch gelernter Koch.
Ja, klar.
Mich hat dann irgendwann etwas immer wieder gestört in dieser Kochausbildung. Also so, da ging es einfach darum, Köche haben manchmal auch auf ihrem Wissen dann einfach auch gesessen und haben das Wissen nicht weitergegeben. In anderen Metiers ist das ganz anders. So, Wissenschaftler tauschen sich aus, Ärzte tauschen sich aus. Also natürlich auch
Kongresse,
Köche, genau, Köche dann auch. Überleg mal, wann es ist noch nicht ganz so lange her, dass es Kongresse gegeben hat, wo dann auch Köche auf der Bühne auf einmal gestanden haben und über ihre Arbeit geredet haben. Und darum geht es einfach auch, Wissen teilen und dann das Wissen auch aus anderen Branchen, das mache ich ja nicht anders, oder aus anderen Metiers einfach auch mir zu holen und das wirklich so zu teilen, dass es für jeden zugänglich sein kann.
Weil logischerweise das Spiel Kochen ja noch nicht zu Ende gespielt ist.
Nein, natürlich nicht. Und weißt du, ich glaube, wir haben heute, du hast den Begriff der molekularen Küche noch nicht genannt. Da habe ich 2002 auch mit angefangen, mit der sogenannten molekularen Küche. Und in der Recherche, jeder denkt, das ist so ein neuer Begriff gewesen, der Molekularküche, der ja auch ein bisschen verbrannt ist heute. Und der ursprüngliche Begriff ist von einem Schweizer auch entwickelt worden in der Mitte der 60er Jahre, Nicolas Curti. Und der hat gesagt, der wollte immer Kochen und Wissenschaft zusammenbringen.
Mhm.
Heute mache ich nichts anderes. Der Herr Curti hat immer eins gemacht. Er hat gesagt, wir wissen, wie weit der einzelne Stern voneinander entfernt ist. Wir wissen aber nicht, was im Inneren eines Soufflés passiert.
Nee. Stimmt. Außer dass es
das zerfällt. Was er machen wollte, ist, er wollte unser Essen immer besser machen. Und eine Entwicklung auch, die physikalisch, biochemisch basiert ist, auch in die Küchen transportieren. Und darum geht's einfach. Und irgendwann ist innerhalb oder Mitte der 80er Jahre ist dann der Begriff auch mehr und mehr nach Spanien auch übergeschwappt. Und Ferran Adrià, unser großer Vordenker, hat natürlich die molekulare Küche, wie er sie verstanden hat, auch für sich und sein Restaurant interpretiert.
Drei Sterne Koch Spanien.
Ja, genau. Entschuldigung, dass ich das nicht gesagt habe. Und Ferran war natürlich oder ist bis heute einer der Vordenker dieser Art und Weise der Küche. Aber das, was er auch gemacht hat, er hat uns auch gelernt, über Grenzen hinwegzuschreiten. So, also er hat auch gesagt, Mensch, wir können alles möglich machen, wir können alles essen, wir können über Lebensmittel einfach nochmal nachdenken, die wir früher noch nicht gegessen haben und die wir aber für uns nutzbar machen können. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber der Kaviar ist höchstwahrscheinlich auch sein Melonenkaviar. Diese, wie hießen diese Shops hier noch? Diese Pops?
Pop-Ups?
Nee, nicht Pop-Up. Mensch, mir fällt das gerade nicht ein. Bubble Tea.
Ah ja.
Bubble
ja.
Tea, also wenn du auf diese Perlen gehst.
Ja, Rest
und
in
das,
Peace.
Genau, und das hat er, diese Bubble Tea-Idee hat er dann auch so nochmal in seinem Restaurant als Melonenkaviar dann auch verkauft.
Und davon habe ich mal gehört.
Und das ist natürlich ein Gericht gewesen, was für ihn stellvertretend auch gewesen ist. Und was auch da ganz spannend ist, das weiß auch kaum jemand, leider, ich bin ja auch hier, um heute ein bisschen aufzuklären, oder?
Bitte, ja. Immer, zieh dich aus.
Also Symrise ist einer der größten Hersteller von Aromen. Also die beliefern Coca-Cola, Capri, Sonne und alles.
Wir lieben Capri.
Natürlich lieben wir beide Capri. Also. Und er hat auch mit denen zusammengearbeitet. Und die haben diese Methodik, das Verkapseln oder dieses ein Wassertropfen sichtbar zu machen, das hat er mit denen zusammen weiterentwickelt. Er hat die Methodik genommen, die sie zum Patent angemeldet haben und hat sein Melonenkaviar daraus gemacht. Das ist ganz witzig auch.
Also weckt bei mir zwei Fragen oder zwei Feststellungen. Erstens.
War wieder zu kompliziert.
Nein, überhaupt nicht. Ich gucke gerade eine Dokumentation auf Netflix über José Mourinho oder José Mourinho. Den sehr erfolgreichen portugiesischen Trainer, der von Chelsea bis jetzt aktuell wieder Real Madrid ja alles schon trainiert hat, was man trainieren kann. Und wenn man sich diese Dokumentation ansieht, dann fällt auf, dass dieser Mensch die Spreu vom Weizen trennt, weil er einfach immer hungrig bleibt, weil er immer akribisch ist, weil es ihm gar nicht darum geht, wie beliebt er selber ist, sondern er möchte die Formel knacken, das Allerbeste aus den Menschen oder aus den Sportlern in dem Moment rauszukriegen. Und er schafft es, weil er einfach nicht nur eine Extrameile geht, sondern hunderte von Extrameilen. Ähnlich hört sich das jetzt mit Adria an, dass er auch diese Extrameilen geht. Das ist dann am Ende des Tages schon das, was den Unterschied macht, oder?
Also, natürlich. Also immer wieder etwas mehr als die breite Masse.
Und sich vor allem ja nicht nur mit dem eigenen, sondern auch über den Tellerrand hinaus zu beschäftigen und sich dann meinetwegen mit großen Unternehmen wie Coca-Cola und Co., wie sie alle heißen, über Dinge zu unterhalten, die der eine rausgefunden hat und der andere gut gebrauchen kann, um zu verstehen.
Also du musst dich ja manchmal nur fragen, wenn du Lebensmittelerzeugnisse hast, die im Handel auch sind, du musst dir dann überlegen, wie schaffen die es, so einen Schokoriegel auch herzustellen?
Ja.
Also das zu hinterfragen, weißt du, das sind ja Dinge, das sind ja, auch wenn es dir nicht schmeckt, aber du kannst es ja schmackhaft machen.
Ja.
Oder du kannst die Inspiration nehmen oder du holst die Leute, die das können, dann auch ins Boot und arbeitest mit denen zusammen. Und das ist ja mein Ansatz, da sind wir gerade auch stehen geblieben. Ich arbeite mit Wissenschaftlern zusammen, bis heute. Ich arbeite aber auch mit Erzeugern zusammen, also mit Förstern, mit Farmern, also mit Bauern im übertragenen Sinne, aber auch mit Designern. Designer, die Glaswaren machen, die Teller auch machen, um das perfekte Ergebnis oder auch die perfekte kulinarische perfekte kulinarische Entertainment einfach auch zu liefern, aber immer wieder, du hast es gerade schon so gut gesagt, geschmacklich muss es immer wieder richtig gut sein. Und wenn du nur mit den Effekten arbeitest, das wirft man ja der sogenannten molekularen Küche auch vor, dass es nicht schmeckt.
Ja.
So, das haben auch viele vergessen. Und auch Ferdinand Adria hat gesagt, wenn du kopierst, hast du keinen Erfolg. Was einige zu dem Zeitpunkt
oder
gemacht haben.
Oder ein paar Restaurants, die ich jetzt grüßen könnte.
Ja, also dann hast du einfach keinen Erfolg oder nicht nachhaltig. Dann hast du auch dann gehst du nicht diese Extrameile, die du gerade beschrieben hast. Also dann bist du in einer Wiege, in einem Wohlfühlen und denkst, dann bist du auch in einem Trendflow, wo man dich nicht mal irgendwann nicht mehr differenzieren kann.
Ja, weil sich es einfach wirklich nicht mehr unterscheiden lässt.
Ja.
Und die zweite Frage, die ich habe, ist, wenn ich jetzt dir so zuhöre oder wenn wir von dem Kollegen aus Spanien sprechen und dem Fußballtrainer, wie sie alle heißen, wie sehr darf man denn von all den Menschen, vom Endverbrauchenden denn überhaupt verlangt, dass er das versteht? Also ist es wichtig aus deiner Sicht, dass ich verstehe, was ich heute Abend auf dem Teller habe und esse? Oder würdest du sagen, nein, am Ende des Tages, um nochmal aufs Entertainment zu kommen, es ist wichtig, dass der Gast sich wohlfühlt, im Idealfall schmeckt es ihm und im absoluten Idealfall findet er den Preis dafür auch angemessen? Oder würdest du dir wünschen, dass er oder sie auch wirklich sich mal Gedanken macht, wie das eigentlich gerade passiert ist, dass diese Kirche in dieser Erdbeere liegt, unter einer Dampf.
Nein, also das wird mir ja auch häufig unterstellt, wenn ich irgendwo essen gehe, ob ich dann wirklich über jeden Happen nachdenke, ja, genau, den ich da esse. Nein, mache ich nicht. Also ich will genauso genießen wie jeder andere
auch. Weil ich hatte gerade, ganz kurz, ich hatte gerade Josa Rüdiger von Junis hier, die das neue Getränk, was sie kreiert haben, der sagte, dass er schon immer, wenn er trinkt, eine Art von Analyse von dem Getränk. Er muss es sprichwörtlich erschmecken können.
Ja, also du musst differenzieren können, glaube ich auch. Also du merkst, wenn ein Essen gut ist oder nicht gut ist oder ein Getränk gut ist oder nicht gut ist, dann hast du aber so eine Momentaufnahme. Wenn du analytisch an die ganzen Sachen rangehst, dann hast du keine Emotionen mehr. Also ja, genau. So geht's mir.
Ja, verstehe ich.
Also dann bist du einfach in einem ganz anderen Film.
Total.
Und wenn dich jemand fragt, was genau schmeckst du denn da auch? Also manchmal will ich genauso viel Spaß haben wie alle anderen auch. Also einfach nur genießen, mit Menschen zusammen sein. Und da ist manchmal auch, ich will nicht sagen zweitrangig, was du dann auch isst. Gutes Essen und qualitativ gutes Essen und auch preiswertes Essen. Also hat nichts mit dem billig oder teuer zu tun, sondern preiswert. Also das entscheidet jeder für sich.
Ja.
Wenn das einfach auch gewährleistet ist, dann hast du den schönsten Abend der Welt.
Heiko, ich möchte ganz gerne mal verorten, wo du herkommst und wie du Geschmack überhaupt verstehst. Was würdest du sagen, wann hast du angefangen, Geschmack nicht nur intuitiv zu benutzen, sondern ihn auch wirklich verstehen zu wollen?
Wir servieren kurz Werbung, dann geht's weiter.
Also, man sagt ja immer, was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Bei meinem heutigen Werbepartner Big Green Egg ist die Antwort ziemlich klar. Ohne das Egg wird das Huhn einfach nicht besonders. Denn das hier ist ja nicht einfach nur ein Grill. Das hier, Freunde, ist eine kleine kulinarische Religion in Eiform. Die Idee dahinter ist über 3000 Jahre alt und stammt aus Asien, vom sogenannten Kamado, also einem traditionellen Keramikofen. Und irgendwann wurde daraus eben das Big Green Egg. Was ich daran so faszinierend finde, dieses Ding sieht nicht nur gut aus, diese Form hat einen echten Sinn. Frei nach dem Motto Form follows Function. Die Eiform sorgt dafür, dass Hitze und Feuchtigkeit perfekt zirkulieren, also maximale Kontrolle und maximaler Geschmack. Und mal ganz ehrlich, das Big Green Egg sieht dabei auch noch aus wie aus dem Ei gepellt. Also genau deshalb steht dieses ikonische grüne Ei nämlich nicht nur in Gärten von absoluten Food-Nerds, sondern auch in Sterne-Restaurants auf der ganzen Welt. Weil das Ding eben alles kann. Grillen, smoken, backen, Pizza, Fisch, Gemüse, Brot. Ehrlicherweise also mehr als so manche Küche. Oder wie Big Green Egg selber sagen würde, cooking is an act of love. Und genau so fühlt es sich irgendwie auch an.
Zurück an den Tisch. Viel Spaß beim Weiterhören.
Also ich denke wirklich drüber nach, wann ich damit angefangen habe. Auch. Also natürlich habe ich immer wieder differenziert, dann auch angefangen zu schmecken. Ich habe wie viele andere dann auch in der Kindheit natürlich gute und schlechte Erfahrungen dann einfach gemacht. Auch also bis heute, meine schlechte Erfahrung habe ich bis heute, dass ich keine Zwiebeln esse oder ohne Zwiebeln koche und auch ohne Zwiebeln zubereite. Das habe ich mir bis heute.
Egal.
Das Fürchterliche,
rot, weiß, egal.
Alles, was Zwiebelgewächse ist, ist weg.
Hast du eine Idee, warum?
Schmeckt mir nicht. Und
auch Schalotten.
Ja, auch Zwiebellauch. Also Schnittlauch, sehr wenig.
Schnittlauch Knoblauch, ist eine Zwiebel?
Ja, also eher Lauchgewächse.
Ah, ja.
Knoblauch mag ich auch, aber nur bedingt, also wenig dann auch. Also ich schmecke das sehr, sehr differenziert und ich schmecke es auch natürlich überall raus. Und da habe ich dann angefangen, das überall dann sicherlich auch in den jungen Jahren dann schon rauszuschmecken und sehr differenziert einfach auch einzuordnen. Analytisch rangegangen bin ich nach meiner Ausbildung. Weil in meiner Ausbildung habe ich einfach nicht gelernt, was Schmecken heißt oder wie Geschmack einfach auch entsteht. Also da haben wir immer wieder die Dinge gemacht, weil man sie immer schon so macht. Und dann habe ich angefangen, Dinge auch zu hinterfragen, die wir vielleicht auch anders machen können. Und dann bin ich dann eher so analytisch dann nochmal rangegangen. Du hast ja gerade auch gesagt, ich war in 2 Sternehäusern dann auch unterwegs. Und da habe ich so dieses Rüstzeug einfach auch für das Schmecken dann nochmal bekommen.
Wie lernt man denn schmecken?
Dass du wirklich jemanden an deiner Seite hast, der dir auch dann nochmal Kochprozesse dann einfach nochmal erklärt, dir das einfach nochmal näher bringt und auch die Veränderungen, wenn du Lebensmittel dazu tust oder auch weglässt, um dann da die Ergebnisse einfach nochmal auch zu erfahren. Und Sommeliers gehen da ganz anders ran. Ne? Also die lernen ja schmecken. Das ist ja deren Sprache.
Stimmt.
Ja. Und das lernen wir in der Küche ja nicht. Aber in der Küche muss ich ja wissen, was passiert, wenn ich einen Topf länger auf dem Herd stehen lasse und wenn ich eine Zutat nochmal dazu mache, die nicht koche oder wenn ich sie koche. Wie verhält sich das?
Sebastian Prüssmann, Chefkoch aus der Sansibar, der hatte erzählt, dass ihm Dieter Müller nochmal ganz neues Kochen beigebracht hat, durch Würzen, durch scheinbar Fertiges noch einmal neu zu denken oder nur was Kurzes dazu ist genau das, was du gerade sagst. Da sagte Sebastian nämlich hier auch im Podcast, das war für ihn die wichtigste Station von allem. Noch einmal dieses, da haben wir es wahrscheinlich wieder, diese Extrameile beigebracht zu bekommen von Dieter Müller, wo er sagt, das ist unglaublich.
Ja, und Dieter Müller ist einer der, glaube ich, der wenigen deutschen Köche, der überhaupt keinen Druck in der Küche hatte. Also der hat sich die Zeit für jeden Einzelnen genommen in der Küche. Also da gibt's ja genug Beispiele, glaube ich auch, wo es dann einfach nicht so gewesen ist. Aber wer über Geschmack einfach nochmal entscheiden will, der muss sich einfach sehr, sehr tief in der Materie auskennen. Und das kommt manchmal auch erst im Alter, also wenn du viel gegessen und getrunken hast, wenn du viel Erfahrung gesammelt hast. Aber mein Ansatz ist ja auch der, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, auch an den Nachwuchs, an Köche, dann einfach auch weiterzugeben. Und warum auch nicht? Weil es wird anders. Nein, ich sage immer, alle meine Rezepte sind für alle zugänglich. Ist überhaupt kein Problem. Weil es wird sich verändern, wenn du das einem anderen in die Hand gibst.
Stimmt.
Weil er hat eine andere Kochtechnik. Das heißt also, ich habe auf Gas gelernt damals. Heute ist Induktion sehr, sehr populär. Manche kochen heute noch auf Gas. Es gibt 2 unterschiedliche Ergebnisse.
Total. Ich habe auch mal von einem Koch gehört, der immer wieder sagte, Leute, wenn ihr euch meine Kochbücher kauft, nehmt sie bitte nur als Leitplanke. Guckt kurz rauf, lest zwischen den Zeilen, aber bitte macht euer Ding draus. Ihr werdet es sowieso nie so hinbekommen, wie es da steht.
Oder du musst es tatsächlich so präzise beschreiben, dass du auch sagst, kauf diese Sojasauce, kauf das Salz und mach das. Dann klingt es sehr, sehr werblich.
Ja, finde ich auch. Und ich glaube, ich wäre so jemand. Ich hätte einfach die ganze Zeit Angst, was falsch zu machen. Also würde ich mich wirklich direkt daran halten.
Ja.
Und dann müsste ich das alles einkaufen. Also
ja.
Wenn wir dasselbe Produkt bekämen, an welcher Stelle machst du daraus wahrscheinlich etwas Besseres als ich?
Am Anfang und am Ende. Weil höchstwahrscheinlich, ich gucke mir die Zubereitung auch an, was wir damit machen können. Und ich glaube, ich habe eine andere Art und Weise zu würzen, als vielleicht, weil du uns jetzt verglichen hast, als du vielleicht.
Ich habe also, heute Mittag Lachs im Ofen gemacht.
Ja.
Mit Ofengemüse.
Ja.
Und zwar Paprika, Zucchini und Tomaten.
Ja.
Die Tomaten habe ich nach der Hälfte erst dazugegeben, sonst wären sie ja voll im Arsch gewesen. Und ich habe das vorher so gemacht. Ich habe den Lachs mit Zitrone beträufelt, Pfeffer und Salz, bisschen Öl und habe das Gemüse mit Öl, dann hier das italienische Dings da, Majoran, was da alles drin ist.
Ja, ja, genau.
Pfeffer und Salz.
Ja.
So, schmeckt mir sehr gut. An welcher Stelle würdest du sagen, ja, kann man so machen, ist aber scheiße. Wie hättest du das Gleiche gemacht?
Nein, also ich hätte das Gleiche. Ich mache immer eins. Ich lasse das säuern bei den Fischen weg, weil das habe ich früher gelernt. Braucht man heute nicht, weil die Qualität heute deutlich besser ist. Mhm. Ich lese Fische immer in eine Salzlake ein für eine gewisse Zeit, dann wird das Fischfleisch etwas fester. Okay. Und es riecht nicht so komisch nach Fisch oder also ein guter Fisch sollte auch nur nach dem Fisch riechen, wie er benannt wird. Also ein Lachs riecht nach Lachs, ein Zander nach Zander. Also wenn er nach Fisch riecht, lasse ich immer die Finger davon. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Du hast nicht gesagt, ob du gleichzeitig das Gemüse mit dem Lachs in den Ofen gemacht hast.
Ich
würde erst das Gemüse vorher dann auch in den Ofen dann auch schieben und das dann einfach machen. Also zuerst Paprika, Zucchini als allererstes. Das Salzen ist wichtig, damit dann ein bisschen Feuchtigkeit wieder auch rausgeht. Das Olivenöl, Kräuter schon mit dazu machen. Du hast das richtig gemacht. Die Hälfte, nach der Hälfte der Garzeit die Tomaten dazu. Und wenn die Tomaten geschmolzen wären, würde ich erst das Lachsfilet drauf machen. Und das wäre so der Unterschied nochmal.
Und auf Backpapier habe ich es gemacht.
Auf Backpapier ist gleich. Also das ist einfach Bequemlichkeit einfach auch. Also ist sehr, sehr convenient. Da musst du hinterher nicht so deine Auflaufform einfach schrubben. Ist alles gut.
Entschuldigung. Das lass ich machen.
Oder du lässt das mal noch durch die Neues. Spülmaschine. Ja. Nein, aber das hätte ich dann anders gemacht. Und hinterher würde ich einfach immer wieder ein paar frische gehackte feine Kräuter nochmal mit reinmachen, also die du auch zum Schmoren mit dazu gemacht hast. Also das ist so ein Tipp, das ist das, was ich anders mache. Und wir machen einfach immer wieder, wenn wir über Würzen reden, nehmen wir auch immer wieder gerne Salz und lieber das Salz ersetzen und dadurch einfach Gewürze nochmal mit einsetzen.
Okay,
also. Und das, was du gerade beschrieben hast, machen wir ein Stück Sternanis mit dazu. Oder Fenchelsaat.
Ich bin aus irgendeinem Grund bin ich ein riesen Fenchel-Fan. Mhm. Also wirklich, ich mag sowohl Tee als auch normal als Gemüse in der Beilage.
Toll.
Also okay. Ich glaube, das ist mir zu intensiv.
Ja, also aber da kommt es ja auch immer wieder auf die Menge an. Also du kannst ja auch so ein Sternanis ganz reinmachen oder kannst ja nur Segmente. Also wenn du so einen Zapfen damit reinmachst, dann reicht das.
Oder?
Ja, aber das ist in unserer Mentalität oder in unserer europäischen Genetik hinterlegt. Also wir haben immer Zimt und Sternanis haben wir, mit Weihnachten bringen wir das immer wieder in Verbindung. Und in der asiatischen Küche wird jeder Form mit Zimt oder auch mit Sternanis gekocht. Oder auch in der griechischen Küche. Überleg mal, Moussaka wird immer mit Zimt gewürzt. Kartoffel-Aubergine-Auflauf.
Stimmt. Ja. Oh, Moussaka ist auch lecker.
Lecker, ne? Ja, aber weißt du, und das meine ich mit so Offenheit, weißt du? Ja. Also manchmal sind wir auch mit unserer Genetik einfach so verankert und auch verwurzelt, was ja auch gut ist. Aber auf der anderen Seite beschränkt uns das vielleicht auch so ein Stück weit.
Also beschränkt hatte ich vielleicht das eine oder andere, aber eingeschränkt zu haben scheint ich gar nichts, weil ich habe es schon ein bisschen anklingen lassen, so vom Sternekoch ins Labor, stellt sich so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich, wenn man komplett neu anfangen muss? Also der Bruch gehört ja so ein bisschen in dein Zentrum rein, du hast ein eigenes Unternehmen, ein Restaurant, du hattest den Michelin-Stern, dann 2004 das Ende, sage ich jetzt mal ein bisschen martialisch und anschließend eine völlig andere Karriere und seitdem reicht deine Arbeit vom Catering und Beratung bis hin zu Produktentwicklung und Forschung, was ich mir sowieso super spannend vorstelle, einfach Produkte zu entwickeln. Du hast ja quasi dann im Restaurant auch mit dem Michelin-Stern eigentlich alles erreicht, was damals so als klassische Kochkarriere galt. War das trotz alledem in irgendeiner Form hart, diese Art Identität dann loszulassen oder hat einfach alles seine Zeit? Weil so, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Ich habe bei dir immer so das Gefühl, du ruhst sowieso in dir und alles hat schon seinen Sinn. Und wenn das passiert, dann klopft da halt was anderes.
Genau. Also da bin ich einfach, ich glaube, das hat was mit meiner Offenheit zu tun auch. Also ich stelle mich ja immer ungern so ein bisschen in den Mittelpunkt auch, obwohl ich auch der Mittelpunkt natürlich auch bin für viele, was so Kochen und Kochwissenschaft auch betrifft. Ich entwickle mich einfach weiter. So, also du kannst dann auf die Nase fallen, das hast du ja gerade angesprochen mit der Insolvenz letztendlich auch, aber du kannst aber das auch als Chance nutzen. Also um dann wirklich etwas ganz Neues dann einfach zu machen. Und bei mir hat sich mit dem Michelin-Stern hat sich nochmal mit dem Erwerb nochmal alles verändert. So, die Gästestruktur hat sich dann nochmal verändert. Wir hatten damals auch ein Catering-Unternehmen, das hatte ich mit einer Geschäftspartnerin auch, das Restaurant zusammen. Das haben wir betrieben auch und irgendwann geht dir die Leidenschaft abhanden. So, wir haben ein sehr, sehr gut florierendes Catering-Unternehmen gehabt und dann das Restaurant haben wir eröffnet, um dann nicht einen Michelin-Stern zu bekommen, sondern wir haben es eröffnet, um dem Catering-Unternehmen eine Bühne zu geben. weil der ein oder andere Zuhörer wird das auch kennen, wenn man Caterer hört, dann will man wissen, wie es schmeckt. Dann gibt es häufig Probeessen das hat mich früher immer wieder gestört und das wollte ich auch nicht mehr. Und dann haben wir dem Catering-Unternehmen eine Bühne gegeben und wir haben nichts anderes.
Wer wissen wollte, wie es schmeckt, ist in das Restaurant
gegangen. Geht bitte ins Restaurant.
Und gar nicht blöd.
Nee, war auch clever zu dem Zeitpunkt auch, also fanden wir auch sehr, sehr gut. Und ich kam ja aus der Sterne-Gastronomie, aus dem Zwei-Sterne-Haus.
Hattest du dann in den Karten auch stehen, und für 25 Personen würde das kosten, und für 200 Personen würde das kosten.
Aber wir haben nichts anderes gemacht, als das, was wir unterwegs dann auch gemacht haben. Ja, also mit dem gleichen Qualitätsanspruch. Und wir haben nicht den Fokus gehabt, dass wir einen Stern haben wollten. Also das ist ein Riesenunterschied. Und die Tester, wir haben damals schon sehr, sehr guten Ruf dann mit unserem Catering-Unternehmen auch gehabt. Die sind ganz automatisch gekommen. Wir haben keinen Führer angeschrieben, weil wir uns eigentlich auch bewusst aus dieser ganzen Geschichte raushalten wollten. Weil, wie gesagt, ich war 6 Jahre in einem Zwei-Sterne-Haus dann auch tätig. Und dann hast du irgendwann, denkst du, es muss etwas anderes geben. Und im zweiten Jahr ist der Stern gekommen auch. Also so ganz automatisch einfach. Also.
Und trotzdem bist du ja dann irgendwann von deinem eigenen Catering sozusagen auch dann bei Kofler gelandet,
ja,
Kofler
genau.
& Company.
Ja.
Ich erinnere mich, Karl-Heinz Hauser hat es neulich auch erzählt, ist natürlich eines der besten Caterer-Unternehmen, ein Riesending, komplett durchgeplant, durchgetaktet. Ja. Also da weiß wirklich jede Hand oder jeder Finger, was er tut. Da hast du dann über Prozesse und große Mengen höchstwahrscheinlich unheimlich viel gelernt. Was dir die Sterne-Gastronomie so nie beigebracht hat wahrscheinlich.
Nee, aber du kannst ja immer wieder den gleichen Qualitätsanspruch haben. Also heute arbeite ich ja auch für Unternehmen, also die in der Industrie arbeiten, aber auch für große Caterer, die einfach mal so 3000 Portionen Essen am Tag machen. Da geht's ja um Abläufe, um Prozesse, und Geschmack hat nichts mit der Größe zu tun. Da geht's ja manchmal, du musst ja dann, wie du das gerade schon beschrieben hast, mit deinem Auflauf und, weißt du, ich fange ja bevor es geschnitten wird, fange ich ja an, mit den Leuten drüber zu reden, was die besten Zubereitungsformen dann einfach nochmal sind oder wie man diese Lösungen einfach auch dann nochmal umsetzen kann.
Das heißt, den Lachs lege ich dann für 3000 Leute einfach in eine Riesenwanne Salzlake, oder?
Genau, genau. Also du musst auch deine Vorbereitung natürlich einen Tag vorher machen.
Ja, ja klar.
Also das ist, du musst ein bisschen auch deine Strukturen auch ändern innerhalb der Gastronomie. Und oder in dem Bereich, in dem du gerade natürlich auch arbeitest und auch schaffst. Und das habe ich also bei Kofler dann auch gelernt. Da habe ich eher nochmal größere Mengen gelernt. Also wir haben auch vorher in meinem Catering-Unternehmen haben wir auch 1800 Gäste, war das größte, auch Caterings gemacht. Also das war zu dem Zeitpunkt auch überhaupt kein Problem, das auch umzusetzen. Und also ich habe in Dortmund haben wir einen Fußballverein, wie der ein oder andere weiß, die habe ich so im VIP-Bereich auch anderthalb Jahre mal begleitet, um dann da die Prozesse und diese Sachen einfach
Borussia
auch.
Borussia Dortmund, logisch.
Genau, ja genau. Also dann einfach nochmal zu optimieren, die einfach nochmal zu hinterfragen, Garmethodik nochmal zu hinterfragen, Qualität zu verbessern. Es gibt so viele Ansätze, wo ich dann auch unterwegs bin und da fühle ich mich einfach auch wohl. Und Geschmack hat nie was mit dem Budget auch zu tun. Also niemals. Ja.
Glaubst du, dass, ich nenne es jetzt mal ein bisschen brutaler, dass der berufliche Absturz manchmal der Moment sein kann, an dem man dann endlich auch aufhört, die Karriere weiterzuführen, die man eigentlich für sich vorgesehen hatte?
Ja, also es macht dich hellwach.
Aha.
So, und weißt du, das kommt ja nicht von heute auf morgen, so ein, wie du sagst, Absturz auch oder so eine Insolvenz, ist ja ein Prozess, der sich auch abzeichnet, und den einfach frühzeitig zu erkennen, und das macht einfach auch etwas mit dir. Natürlich war das mein Baby auch oder unser Baby, da hatte ich ja eine Geschäftspartnerin, das haben wir 12 Jahre lang betrieben auch. Also es ist schmerzhaft auf der einen Seite, aber es macht dich hellwach. Hellbach für anderes, was ich heute auch immer wieder noch an Leute oder an meine Partner, die mich heute beauftragen, einfach auch weitergeben kann.
Und du bist glücklich mit dem?
Du, ich will nicht sagen, das ist das Beste, was mir jemals passiert ist, diesen Schritt zu durchlaufen auch, weil das ist schon, es rüttelt schon an deinem Ego, das ist einfach so. Aber ich bin nicht unglücklich drüber. Weil vielleicht würde ich heute immer noch Buffets in den dritten Stock schleppen, wo dann Vitello Tonnato als Aufschnitt drauf ist. Habe ich nie gemacht, aber.
Also du bist ja quasi von einer Welt in eine komplett neue Welt dann irgendwann reingeschlittert und hast auch für dich entschieden, in dieser Welt bleibe ich. Und hast jetzt diesen Spitzenanspruch auf der einen Seite, reproduzierbare Systeme und Produktentwicklung auf der anderen Seite, ne? Also dieser Spitzenanspruch für gastronomisches Dasein. Gleichzeitig beschäftigst du dich seit vielen, vielen Jahren mit Wissensvermittlung und Ausbildung. Hast Publikationen rausgebracht zum Wissenstransfer in der gehobenen Gastronomie, hast daran auch mitgearbeitet. Trotzdem wird doch Convenience oft als eine Art Schimpfwort in der Gastronomie. Also selbst die beiden Gründer von der Losteria, habe ich neulich im Podcast gehört, legen äußerst großen Wert darauf, und ich bin großer Fan von der Losteria. Mhm. Obwohl ich neulich sehr enttäuscht wurde, was das Zwischenmenschliche angeht.
Das wollen wir jetzt nochmal unterstreichen hier an dieser Stelle.
Wirklich, ich bin hier also so doof behandelt worden und habe dann abends eine sehr freundliche Mail geschrieben. ChatGPT macht das ja möglich, dass du das freundlich filtern lässt. Ja. Du, die haben mir so nett zurückgeschrieben. Und die haben ja auch wirklich gespiegelt, dass die Mitarbeiterin das Problem selber gemeldet hat. Sie haben das analysiert. Dann haben wir noch ein, zwei Mal hinterhergeschrieben. Ich muss wirklich sagen, Grüße gehen raus an die Losteria. So kann das gut funktionieren. Ich war richtig auf Zinne, aber auch verärgert, weil ich die Losteria eben so gerne mag. Und die haben mir, es ging nicht darum, dass sie mir nur Recht gegeben haben, aber sie haben mir das Gefühl gegeben, mich total zu verstehen. Und sie haben nicht versucht, das schön zu reden, sondern sie haben das Problem am Schopfe gepackt. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie mit ihrer Mitarbeiterin deutlich schon da umgegangen sind, als sie mir gesagt haben, dass sie es tun. Mhm. Da fand ich einfach toll. Ja, also muss ich, das haben sie richtig gut gemacht. Jedenfalls, die beiden Gründer.
Also Beschwerdemanagement gehört ja auch mit dazu.
Glatte eins. Ich wollte auch nicht irgendwo auf Google kommentieren oder so, sondern ich habe mir gedacht, ich schreibe die an.
Genau.
Das ist ein Ding zwischen mir und denen.
Mhm, genau.
Haben sie toll gemacht.
Ja. Und sowas mag ich dann halt auch. Also wenn sie auch drauf eingehen. Also es ist ja auch häufig so, geben sie uns Feedback in Hotels, findet man das ja auch immer wieder. Wenn du was da lässt, da kommt aber keine Response.
Ich habe nur eine Sache falsch gemacht. Wollte ich heute auch noch mit dir reden. Bitte denk dran. Ich habe in meinem Frust vor Ort kein Trinkgeld gegeben.
Ja.
Und mir hat mal ein halbwegs schlauer Kopf gesagt, je schlechter der Service ist, desto mehr Trinkgeld gibt er. Das hätte ich an der Stelle auch machen können. Aber da können wir gerne später darüber reden. Die beiden Jungs von Losteria sagten jedenfalls,
keine Convenience.
Genau, dass sie alles selber machen, also vom Teig bis zur Pasta sozusagen. Die haben selbst eine Pastafabrik. Mhm.
Deswegen ich weiß, genau.
Irre.
Ja.
Eine tolle Geschichte.
Weißt du, ich glaube, das kommt auf den Convenience-Grad an, wie du es bewertest. Mhm. So. Fruchtpürees, um deine Torte, deine Mangotat herzustellen, ist ein Convenience-Lebensmittel. Ne? Also es ist ein fertig püriertes Lebensmittel, was dann im Tiefkühlbereich oder im Frischebereich einfach steht. Also da muss man auch ehrlich sein. Auch. Also da muss man, glaube ich, einfach auch differenzieren. Und ich differenziere da einfach auch. Also wenn du, ich sag mal, Kartoffelpüree aus der Tüte nimmst, das mit Milch aufrührst und so servierst. Das kann in die Buchse gehen, das geht auch manchmal in die Hose, aber du kannst ja auch etwas Eigenes daraus machen. Ja. Du kannst Röstzwiebeln reinmachen, was ich nicht
aber
mache.
Du machst es auch nicht?
Nein, ich mache dann meine Art und Weise. Ich meine jetzt nur
Beispiele. Aber würdest du für mich Püree mit Röstzwiebeln machen oder nimmst du sie auch nicht in die Hand?
Bei mir ist es überhaupt keine Diskussion in der Küche. Also
gibt's einfach
null.
Nicht. Punkt.
Null. Und es wird dir nichts fehlen, wenn du wenn ich es nicht erzählen würde.
Ja, ist aber schon ein bisschen egoman.
Er macht ja nichts.
Ein bisschen.
Macht ja nichts.
Naja, aber es kann ja immer mal wieder ein Gast sein, der sagt, ich hätte so gerne Zwiebeln. Nee, nicht bei Antoniewicz.
Gibt's nicht. Nein, aber weißt du, so der Convenience-Grad. Also ich kann das nachvollziehen, wenn die sagen, wir stellen alles selbst her. Und ich würde immer sagen, ja, was ist denn vorbereitet? Geschnittenes Gemüse, wenn du es bekommst, ist ja Convenience. Portioniertes Fleisch, portioniertes Fischfilet ist, so muss man es wirklich auch sehen.
Also hast du recht, aber es ist.
Du meinst
es
nicht vom gekaufte Nudeln?
Genau.
Also ich weiß, aber deswegen ist der Begriff so versaut. Ne, du hast ja gerade auch eingangig gesagt, also der Begriff ist ja einfach auch nicht so populär.
Ja, definitiv.
Ne, und genau deswegen, also eine Soße, die aus der Tüte kommt, die ist natürlich 100% Convenience.
Und trotzdem stellt sich mir die Frage, ob ein hervorragend entwickeltes Industrieprodukt vielleicht doch besser sein kann als ein mittelmäßig gemachtes, hausgemachtes.
Na klar, weil die natürlich auch ihre
ein
Strukturen...
Lachs zum Beispiel.
Also weil die ihre Strukturen einfach auch darauf abgestimmt haben, ihre Prozesse, darauf abgestimmt haben, weil alles immer wieder genau so ist, wie es einfach ist. Da gibt es ein Qualitätsmanagement beim Lebensmitteleingang, ist egal, was es ist, ob es Obst, Gemüse ist oder Fisch oder Fleisch, oder ob es dann auch da schon Zutaten sind. Die prüfen die ganzen Dinge da. Und die haben manchmal Labore. Und das kannst du natürlich, ich sag mal, wenn in der Gastronomie ein Blumenkohl angeliefert wird, okay, dann guckst du, ob der frisch ist, aber weißt du wirklich auch, wie lange der irgendwo gelagert gewesen ist? Hat er die gleiche Aromatik wie der, den ich letzte Woche noch bekommen habe auch. Also, weißt du, das kann ich natürlich auch machen, aber da können wir von der Industrie extrem viel lernen auch. Also nicht nur das Gewicht und das Äußere einfach auch zu prüfen, sondern tatsächlich auch gustatorisch oder geschmacklich letztendlich das alles nochmal auch einzuordnen.
Und inwiefern würdest du sagen, ist es auch deswegen ein in Anführungszeichen hausgemachtes Problem, weil das Thema Fachkräftemangel an der einen oder anderen Stelle natürlich eh dazu führt, mehr auf Convenience zurückzugreifen, weil du überhaupt nicht die Manpower hast. Mise en place oder was auch immer.
Also wir sagen ja auch, wir haben ja in der Gastronomie immer so eine gewisse Romantik. Ja. Wenn du sagst Mise en place, ist das ja auch ein Convenience-Lebensmittel. Also du fängst ja nicht an, wenn die Bestellung reinkommt, deinen Schmorbraten
anzusetzen. Ja, aber das hatten wir eben schon.
Ne? Weißt du, was ich meine?
Also, ja, ich weiß schon, was du
also, ne? Und viele Methoden, also du weißt, ich habe ja auch über Sous Vide ein bisschen was geschrieben auch, die helfen dir den Alltag einfach
gar oder
etwas.
Gar nicht, hätte ich es genannt.
Genau, ja. Ist auch so verbrannt, genau. Nein, aber weißt du, so Dinge, wenn du das verstanden hast, wie es funktioniert, dann kannst du einfach das für deine Unternehmen oder für dein Restaurant einfach auch nutzen und auch zu Hause. Weißt du, zu Hause, Entschuldigung, zu Hause heißt das Ganze Meal Prep.
Ne? Stimmt. Und beschwert sich
und
keiner.
Und jeder macht es.
Ja, ich auch.
Entschuldigung.
Es ist einfach geil. Und weißt du, was mein größtes Problem dabei ist? Dass mein Kühlschrank nicht groß genug ist, um alle Tupperwaren da reinzukriegen. Ja. Es ist einfach geil. Das, was ich eben gesagt habe, ist mir auch schon passiert, dass ich 6 Stück Lachs da reingeknallt habe. 6-mal so viel Gemüse. Und ich hatte einfach für die ganze Woche.
Na klar.
So, und mal habe ich eine Avocado dazu, mal habe ich einen Reis dazu, mal.
Alles richtig.
Geil.
Ja, klar.
Ja.
Und zu Hause heißt es Meal Prep. Und da kommt keiner auf die Idee, ich habe mein Convenience zu Hause hergestellt.
Ja, also ja.
Ist so eine gewisse Romantik, die wir haben. Weißt du, der Koch fährt morgens mit dem Fahrrad auf den Wochenmarkt, kauft einen Bund Möhren, ein bisschen Minze dazu, zwei Schächtelchen Erdbeeren und fährt dann zurück und überlegt dann, was er kochen kann.
Also, Thema Fachkräftemangel. Es ist ja kein Geheimnis, dass du jemand bist, der immer wieder die Ausbildung kritisiert. Jetzt mal ketzerisch gefragt, ist es wirklich so schlimm?
Ich finde ja. Also ich finde, das duale System für die Gastronomie ist für mich gescheitert. So, dass dann jeder Azubi oder jeder Azubi darf man ja nicht mal sagen, jeder Auszubildende in unterschiedlichen gastronomischen Einheiten einfach auch ausgebildet wird. Wir haben zu unterschiedlich große Parameter, um dann eine gleichmäßige Ausbildung einfach zu gewährleisten. So, der eine lernt in der Sternegastronomie, der junge Mensch, der da in die Küche geht, und der andere lernt in der Kantine. Das, was manche Ausbilder, ich will nicht alle sagen, manche Ausbilder einfach nicht verstehen, dass sie die Verantwortung haben, für diesen jungen Menschen ihm wirklich alles zu zeigen. Mhm. In der Sternegastronomie bekommen die den ganzen Fisch. In der Kantine bekommen sie die fertig panierten Fischfilets. Aber als Ausbilder hast du die Verantwortung, auch verdammt nochmal die Pflicht, diesem jungen Menschen, männlich oder weiblich oder weiblich oder männlich, genau diese Handlungsstränge und diese Verarbeitungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Vom ganzen Fisch.
Vom ganzen Fisch. Und das ist deine verdammte Pflicht. Das habe ich habe ja gerade auch schon gesagt, dass ich an Universitäten und Colleges auch in USA wie auch Malaysia, Asien auch gearbeitet habe und die jungen Menschen auch ausgebildet habe. Da stehen dann 20, 25, 30 Leute vor dir und die lernen das, was du vorne auch vorträgst, und die haben direkt ein Hands-on. Hands-on heißt, wenn ich denen zeige, wie ein Fisch filetiert wird, stehen da 20 Schüler und filetieren einen Fisch. Und bereiten ihn auch mit dir gemeinsam zu. Das ist der Riesenunterschied. Die haben alle den gleichen Input, den ich ihnen liefere. Und die Verantwortung ist bei mir als Lehrer oder als Dozent, denen das Bestmögliche mit auf den Weg zu geben, um dann die Branche, wo wir sagen, es gibt nur noch schlecht ausgebildete Leute, einfach wieder zu unterstützen und sie dahin zu bringen, wo wir dann denken, das ist ein Beruf, wo auch mal Leute rein möchten und nicht mehr bedauert werden, weil sie am Wochenende und spät abends arbeiten müssen. Mhm. Wo eine Hochachtung auf einmal auch wieder stattfindet, ein respektvoller Umgang mit diesem Berufsbild. Und ich habe irgendwann mal gesagt, müsste eigentlich so etwas machen wie einen akademischen Grad, was so Gastronomie betrifft. Weil wir haben eine extrem große Verantwortung, dem in der Lebensmittelzubereitung dann nochmal den Gästen gegenüber.
Also mich interessiert vor allem, so privat würde mich jetzt auch interessieren, die verschiedenen Möglichkeiten, was man aus einem ganzen Fisch für unterschiedliche Dinge machen kann. Das wäre eine wunderbare Sache, die ihr bei unserem neuen Partner Campfire FM nachgucken könntet, weil das ist so eine wunderbare App, über die ihr nicht nur diesen Podcast hören könnt, sondern wo ihr in der Community miteinander kommunizieren und diskutieren könnt, wenn es darum geht, über Sous-Vide-Gegart zu sprechen oder über ein Fischfilet zu sprechen. Also surft da unbedingt mal vorbei oder installiert diese App Campfire FM, ein wunderbares digitales Lagerfeuer in der Podcast-Welt, auf dem man so ein ganz kleines bisschen verweilen kann. Zurück zur Ausbildung und zur Kritik, die du daran übst. Ist es denn auch die Frage, ob junge Köche teilweise noch für eine Küchenwelt ausgebildet werden, die es so schon lange gar nicht mehr gibt?
Stimmt. Also, ja, ja, natürlich. Also, ich sag mal, der Ausbildungsrahmenplan, da haben sie 15 Jahre für gebraucht, um den zu verändern. 15 Jahre. Als der Rahmenplan feststand, war er schon wieder alt.
Ja.
So, wenn bis heute in den Berufsschulen noch Unterrichtsfächer existent sind, die da gar nicht zu suchen haben.
Wie zum Beispiel?
Sport, Religion. Ja, wirklich.
Kochen ist ja, kann auch eine Religion sein.
Also ich tue vielleicht dem einen oder anderen wirklich auch Unrecht, aber wenn ich das nicht tun würde, weißt du, dann wird man vielleicht auch nicht wach. Wenn in Zwischenprüfungen noch Reis-Trautmannsdorf immer wieder noch abgefragt wird.
Was ist das?
Das ist ein Milchreis mit, kennst du Fruchtcocktail aus der Dose? Mhm. Ja, danke. Also du hast gerade was getrunken.
Glas.
Ja, ja, fürchterlich.
Ja.
Wenn das noch gefragt wird, Alter, dann...
Und diese Salatbeilagen.
Also, anstelle von Religion muss etwas dahin, Ethik.
Oder zum Beispiel, hier habe ich ja auch noch aufgeschrieben, Betriebswirtschaft.
Sowas? Schmecken.
Sensorik.
Sensorik, schmecken. Dann komme ich nämlich dahin, wo ich hin will. Auch... Wie Convenience muss mit in den Ausbildungsplan. Natürlich. Heute sind die Konvektomaten so schlau, dass sie einfach dir schon...
Pacojet.
Ja, Pacojet ist kein Konvektomat. Da bringst du wieder was durcheinander.
Ah, verdammt. Wasser auf die Mühlen, ja. Für all die sagen, der hat einfach keine Ahnung, der merkt.
Nein, aber weißt du, was ich meine? Also,
Scheiße, ich hatte gedacht, der Pacojet... Nee, der macht heiß, oder? Auch nicht. Verdammt. Schneiden wir vielleicht doch.
Also schreib das bitte in die Kommentare, was ein Pacojet ist. Also ich lasse den hier ausgestreckten Arm gerade mal. Habe ich vergessen gerade.
Ach wirklich? Das
nein, habe ich nicht. Nein. Der Pacojet ist so dieses ursprüngliche Gerät, wo viele Köche sagen, da kannst du sehr, sehr gut Eis mitmachen. Aber du kannst.
Hab ich doch gesagt, Eis.
Heiß hast du gesagt.
Eis, nee, als zweites habe ich eben Eis gesagt.
Eis, wirklich, ja, ja, Eis. Aber viele nutzen das auch für Eis. Du kannst aber Gemüsepürees, Pasten einfach herstellen.
Ah, ja.
Du kannst Dinge so klein vermahlen, wie es einfach mit anderen Geräten kaum möglich ist.
Okay.
Also das ist so die Grundeinstellung.
Haben wir nämlich immer beim wie heißt das? Next Chef Award auf der Internorga.
Genau.
Gibt es den denn immer zu gewinnen? Ganz liebe Grüße an der Stelle wirklich mal an meinen sehr wertgeschätzten guten Freund Johann Lafer.
Ja.
Wir alle wissen ja, dass es ihm schon mal besser ging, aber er macht das Beste draus. Insofern wirklich die allerliebsten Grüße an ihn. Und es gibt niemand, der schöner Pacojet sagt als Johann La Pacojet.
Kann man pakossieren. Das ist so das das einzige Unternehmen, die ein Gerät auch auf den Markt gebracht haben, die direkt eine Verarbeitungsmöglichkeit neu erfunden haben.
Draus gemacht haben.
Weil Mikrowelle im Mikrowellisieren gibt es nicht.
Messern habe ich auch noch nie gehört.
Eben drum.
Du musst den feiner messern, den Fisch.
Ja, wo sind wir gerade abgebogen? Ja,
wir waren bei
Ausbildung.
Der Ausbildung.
Ethik.
Und
Ethik. Da gehört einfach, natürlich ist da Religion auch mit, kann ein Teil da sein. Aber da können aber auch genauso gut Leute reinkommen, die dir über Lebensmittelachtung, Verarbeitung, ressourcenschonend, einfach etwas erzielen können und so etwas. Convenience, wie regeneriere ich meine Lebensmittel, die ich einfach vorbereitet habe? Oder auf der anderen Seite, was mache ich mit Convenience oder mit konvenienten Lebensmitteln, die mir in die Küche gestellt werden? Kann ich die so nehmen? Muss ich die verarbeiten? Gibt es da auch nochmal Möglichkeiten? Also das Spektrum ist riesig groß.
Wie viel Recht hat eigentlich der Gast zu wissen, woher das, was er auf dem Teller hat, in der Küche eigentlich kommt?
Die hat jedes Recht.
Muss das in der Karte ausge...
Also die Schweiz macht das. Also in der Schweiz wird es immer wieder ausgewiesen, woher das Fleisch und der Fisch kommt. Das machen viele Gastronomen hier in Deutschland auch, finde ich genau richtig.
Finde ich auch.
Du musst da keine große Litanei sagen, aber das machen viele. Und
dieser Fisch kommt aus dem Wasser.
Das beruhigt auch, genau. Aber es ist auch wieder, weißt du, ohne es despektierlich zu meinen, in asiatischen Restaurants denkt keiner darüber nach, ob die Frühlingsrollen mit der Süß-Sauer-Soße hausgemacht sind oder nicht.
Oder wirklich im Frühling entstanden sind.
Oder im Frühling. Aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Ne? Also Süß-Sauer-Soße, die steht auf jedem Tisch.
Ja, sie ist da halt.
Denkt keiner darüber nach.
Könnte auch eine Sojasauce sein, würde keiner mitkriegen.
Aber überleg mal, du gehst irgendwo ein Schnitzel essen und die Jägersoße, das hinterfragst du.
Ja, du hast recht. Ja, du hast wirklich recht.
Blöd. Ist,
ja, ja, ja. Also gut, du weißt es natürlich nicht, wie es in Asien ist, ob das die Leute nicht auch machen.
Natürlich.
Oder ob du nur als Tourist es nicht machst, weil du eben schlecht Japanisch, Chinesisch oder Koreanisch sprichst. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch, was du sagen willst. Ja, es stimmt. Ja.
Man muss das einfach nur mal sacken lassen, manchmal so ein Stück weit.
Heiko, ich habe hier noch so eine Sache, über die ich gerne mit dir sprechen will, und zwar wirkliche Wertschätzung im Zusammenspiel mit kulinarischer Bodenhaftung, also übersetzt Gast sein und Genuss. Mhm. Ich sage jetzt mal, der Wandel, was guter Service wirklich wert ist, Thema Trinkgeld, bis hin zu dem, was echtes bodenständiges Essen privat ausmacht. Wie passt denn Anspruch an eine faire, wertschätzende Gastronomie mit der Sehnsucht, ehrliche Einfachheit am eigenen Teller stattfinden zu lassen, miteinander zusammen? Also wie kann man das zusammenkriegen?
Also es ist eine fast philosophische Frage. Die
absolut.
Da, ne? Also naja, das ist
wenn
dann,
du hier
ja,
bist,
ja, wenn ich hier bin,
wenn der Geschmackspapst da ist, genau. Dann muss der Hobby-Physiolog.
Nein, aber
mehr genau.
Also wie kriegt man das zusammen, ja? Ich glaube, du darfst einfach nicht aufhören, als Gastronom selber dein Gast zu sein. So mit dem Blick, was mache ich für mich das Bestmögliche. Essen funktioniert auch nicht nur nebenbei. Ein Essen, was du nebenbei zu dir nimmst, wirst du nicht mehr wissen, was du vorher gegessen hast. Mhm. Beste Beispiel, wenn du dein Ofenlachs auf der Couch isst, mit in einer Bowl, mit einem Löffel und guckst dabei Fernsehen, was du nicht machst höchstwahrscheinlich. Aber du weißt dann nicht mehr, was du gegessen hast. Und auch Essen nebenbei funktioniert leider nicht. Mhm. Also es macht dich nicht satt und es macht dich nicht zufrieden.
Es ist wirklich, es ist ja schon ein Unterschied, ob man schnell oder etwas langsamer ist.
Genau. Also und dir das auch bewusst machen. Auch da in die Historie geguckt. Früher haben alle Familien zusammen gebetet.
Vorm Essen.
Und haben Danke gesagt. Mhm. Wirklich, ich kann jedem einfach nur mal empfehlen, auch wirklich diese 3 Sekunden, bevor du anfängst, den Löffel in die Suppe zu halten, runter zu gucken auf den Teller und einfach mal so für dich einfach Danke zu sagen. Es macht was mit dir.
Die
Wertschätzung des Lebensmittels oder des Erzeugnisses auch gegenüber. Und auch demjenigen gegenüber, der es auch für dich vielleicht zubereitet
genau.
hat.
Genau. Die Möglichkeit, Wertschätzung oder Danke rüberzubringen in einem Restaurant, ist mittlerweile eigentlich die Art und Weise, wie man tippt, wie man Trinkgeld gibt.
Ja.
In manchen Ländern, wie zum Beispiel Amerika, weiß man es, ist das gang und gäbe, ist das Allerwichtigste.
Ja.
Es gibt Länder, da ist es explizit untersagt, Trinkgeld überhaupt zu geben.
Mhm.
Das ist
also Beleidigung
ein
teilweise.
Affront, ein wirklicher Affront. Genau. Auch das ist ein Thema, mit dem du dich umtreibst, das Thema Trinkgeld.
Ja.
Wie siehst du das, die große Baustelle Wertschätzung in der Gastronomie via Trinkgeld?
Ja, also Trinkgeld ist ja immer wieder eins. Also Henry Ford sagte irgendwann wieder, wenn er was von dem Abend haben will, dann gibt man vorher Trinkgeld.
Weißt du, was meine Oma immer gemacht hat?
Nee.
Väterlicherseits. Wir sind sonntags immer essen gegangen.
Vorher schon mal, das ist für sie.
Und da gab es ja diese riesengroßen braunen Aschenbecher mit Taxiwerbung drauf. Und da hat jemand 20-Mark-Schein drunter gelegt und hat zum Kellner oder Kellnerin gesagt, du entscheidest, wie viel du davon bekommst.
Ist nah dran an Henry Ford, aber ist tatsächlich so. Also dann hast du einfach mehr davon. Also ich will nicht sagen, dass jeder nicht motiviert ist, aber man ist ein Stück weiter motiviert, glaube ich auch.
Ich fand's einfach
also kann man sehen, wie man will, aber du kannst natürlich hinterher die Wertschätzung dann natürlich auch über die Höhe des Trinkgeldes einfach ausdrücken.
So, meine Oma hat dann immer gesagt, gib mir 12 wieder.
Ja, genau, Omi halt. Ja.
Nein.
Auf der anderen Seite, also ich habe mir gewünscht, dass wir auch über das Thema Trinkgeld auch reden, aber da geht es ja eher um die andere Sache auch. Also
genau. Weißt
du, es geht ja darum, wie dann auch Mitarbeiter dann nochmal auch bezahlt werden, auch durch das Trinkgeld.
Genau.
Also da wird ja einfach eher nochmal an ihrem Grundgehalt einfach nochmal gerüttelt.
Eine Art von Subvention.
Genau, also und die sagen ja, pass auf, du bekommst hier das Geld und dann kriegst du das Trinkgeld nochmal obendrauf, dann kann ich dir auch weniger zahlen. Und daran krankt natürlich auch die ganze Branche so ein Stück weit. So, weil wir natürlich vermuten, ist eine Vermutung immer wieder nur aufs Neue, dass du das Trinkgeld gibst. Aber was passiert, wenn ich krank werde? Wenn Urlaub ist, dann habe ich auf einmal ein paar hundert Euro weniger in der Tasche, die ich auch immer wieder gerne ausgeben möchte, wo ich vielleicht auch darauf angewiesen bin. Was einige auch noch machen, also bis heute gibt es immer noch Gastronomien, die unter Tarif bezahlen. Also die unter Mindestlohn auch zahlen. Sagen
Habe ich gerade über ein Sternrestaurant in Hamburg gehört, von einem Koch, der nicht mehr ist. Ich habe wirklich geschockt.
Ich weiß, ja, ich auch.
Und ich kenn den Chef vom Restaurant, wo ich echt gedacht hätte, nee.
Ja, das macht er nicht. Ja, also das ist wirklich auch, weißt du, da muss man keine Namen nennen oder irgendwann auch, also keine Städte auch. Also das ist immer wieder noch gang und gäbe. Und was wir da mit den jungen Menschen machen, zum einen, wir haben gerade über Ausbildung gesprochen, wir bilden sich schlecht aus, dann missbrauchen wir die noch. Und wir haben 50% Abbrecherquote nach der Ausbildung. 50%, überleg mal, von 100 Köchen sind 50 wieder weg.
Danke.
Weitere. 5 Jahre weiter sind mindestens 25% dann einfach auch nochmal weg. Zum einen durch schlechte Ausbildung, weil sie nicht weitergebildet werden, weil sie nicht fortgebildet werden, weil sie schlecht bezahlt werden, unter Mindestlohn oder noch nicht mal Tariflohn bekommen. Und dann, ich sag mal, im Zweifelsfalle, wenn du krank bist, wie auch in einem Urlaub, kriegst du keinen Tipp.
Aber warum?
Was ist denn das?
Aber warum? Und das ist jetzt sehr provokant gefragt, warum muss das mein Problem als Gast sein?
Ist nicht dein Problem.
Ja, aber es wird ja ganz oft zum Problem des Gastes gemacht und noch mehr. Man wirft es ihm vor, dass die Wertschätzung einem gastronomischen Betrieb und den Menschen, die dort arbeiten, absolut keine Wertschätzung widerfährt, weil man schlecht tippt. Und ich bin wirklich einfach, zumindest lade ich alle dazu ein, darüber nachzudenken, dass ja nur wer essen geht, nicht per se zu viel Geld im Täschle hat. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieses Thema Trinkgeld ein sehr, sehr, sehr schwieriges ist, denn aktuell, heute, da wir hier sitzen, ist Mitte August, gibt's ja, glaube ich, seit ein paar Tagen so ein bisschen das Thema, auch im Einzelhandel Trinkgeld einzuführen. Das heißt, ich kaufe bei H&M etwas und gebe dem Kassierenden einen Tipp, weil er so freundlich gewesen ist. Ist die Frage, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ne? Weil dann fände ich es auch total schön, wenn, bevor du gehst, du mir ein bisschen Trinkgeld gibst für den Podcast.
Mache ich gleich.
Toll. Habe ich den Falschen eingeladen.
Aber ich habe so unter deinen Laptop habe ich den 10er gelegt. Also gerade bist du bei 2.
Gib dir 8 raus. du weißt, wo ich hin will.
Natürlich. Also ich glaube auch. Aber weißt du, manchmal ist es nicht das Geld, was auch den Menschen oder den Leuten im Service auch arbeiten, einfach das Wichtige ist.
Sondern?
Die möchten einfach auch auf Augenhöhe auch respektiert werden und auch behandelt werden. Und ich glaube, dann ist es fast zweitrangig, wie viel Tipp du gibst. Natürlich gibt es auch immer wieder, die sehr großzügig Tipp geben. Ich will nicht sagen, dass sie sich alle blöd verhalten auch, aber es geht einfach darum, dass auch natürlich auch du als Gast verdammt nochmal eine Verantwortung hast. Den Leuten oder als Kunde
Absolut. Dann
auch immer, ne, auch den Gegenüber einfach auch genauso respektvoll einfach auch zu machen. Wenn du dir eine Jeanshose kaufst, dann bist du nach 30 Sekunden an der Kasse wieder weg. Aber wenn du da betreut wirst, die dich über einen langen Zeitraum einfach auch nochmal, was hindert dich daran, der wirklich auch zu sagen, pass auf, ich gebe dir jetzt mal 3 Euro oder 5 Euro in die Hand. Das machen auch viele, die es lieber bar dann einfach auch immer wieder zahlen.
Stimmt, du hast
das. Und im Umkehrschluss, und jeder jeder Gastronom oder einige Gastronomen haben es lieber, dass es wirklich immer wieder noch bar dann einfach auch passiert.
Ich hatte das gerade gestern, habe ich mir ein Schmuckstück gekauft, wo ich in so einem Atelier war, wo das hergestellt wird, vor ein paar Tagen. Und dann gab es die Preisfrage und dann hat die mir den Preis genannt. Und als ich dann abgeholt habe, war es teurer. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mir den Preis genannt hatte, war es die beste Experience, die man haben kann im Einzelhandel. Freundlich, zuvorkommend, wertschätzend, hochprofessionell, auf einem hohen Level. Sie hat mir alles weitere erklärt, was ich wissen wollte. Stilistische Fragen beantwortet, also eine glatte 1 mit Stern. So, dann hat sie den Preis genannt und mein erster Impuls im Kopf war, Moment, aber wir hatten doch X gesagt. Und dann habe ich mich sofort zurechtgerückt und habe gesagt, ey, das wird schon genau so sein, wie sie es gesagt hat jetzt, weil sie genau das reingesteckt hat, was es wert ist. Die wird dich hundertprozentig nicht über den Tisch ziehen. Und ich will jetzt damit gar nicht sagen, was für ein toller Typ ich bin, weil ich neige schon dazu zu sagen, Sekunde, wir hatten aber doch. Und ich musste mich wirklich am Schlawittchen packen geistig. Und noch beim Rausgehen auf dem Fahrrad habe ich noch kurz darüber nachgedacht und dachte, ey Sebastian, du hast diese Kette jetzt um, du liebst sie, du hast die ganze Experience toll gefunden. Jetzt mach dich doch bitte hier nicht wegen den paar Euro selber irre. Das hat seine Richtigkeit.
Ja, und dann sind wir wieder bei Preiswert.
Da sind wir wieder, was ist der Preiswert?
Weißt du, was ich meine? Also, das ist, ne? Also, wo wir im Grunde auch schon mal im ersten Slot drüber gesprochen haben. Ja. Also, es kann, und Preiswert hat nichts mit teuer zu tun.
Nein,
oder billig.
Das ist ja die Übersetzung.
Also, das ist genau. Du musst die beiden Sachen nur trennen auch und auch voneinander trennen. Und wenn du so reflektiert auch an diese ganzen Dinge auch rangehst, ist das genau richtig.
Ja.
Und, weißt du, und natürlich gibt es auch guten oder schlechten Service auch. Also, natürlich auch in der Gastronomie letztendlich auch. Aber, es geht manchmal auch um Wertschätzung, also das Miteinander und wie du auch miteinander umgehst auch. Also immer wieder aufs Neue.
Heiko, die Zeit fliegt hier.
Sowas.
Und apropos Fliegen, aus meiner Speisekarte, aus meiner Studio-Gastro-Speisekarte ist eine Seite rausgeflogen. Ich weiß nicht, ob du es der Presse entnommen hast. Und diese Seite muss gefüllt werden. Und da ich dich jetzt schon mal hier habe, würde ich dich bitten, dass du diese Seite füllst. Mit was du willst, mit einem Gewürz, mit einer Speise, mit einer Idee, mit einem Wort. Was wird Heiko Antoniewicz auf die Seite, die noch fehlt, schreiben, damit ich sie in meine Studio-Gastro-Speisekarte einheften kann?
Ich würde etwas drüber schreiben über eins meiner Lieblingszutaten in der Küche, über Ahornsirup.
Über Ahornsirup?
Ja. Ja. Geile Zutat. Macht Essen einfach immer besser, macht es nicht gesünder, aber einfach besser.
Das nehme ich sehr gerne an. Insofern hätten wir das geklärt, was auf dieser Seite steht. Ich möchte den Zuhörenden gerne noch eine Frage mit auf den Weg geben, die mich einfach beschäftigt hat. Geben sich verliebte Anästhesisten eigentlich Narkosenamen? Ich weiß es nicht. Ihr könnt es gerne bei Campfire FM reinschreiben, gerne aber auch in die Kommentarleiste. Das klappt sehr gut, dass ihr diesen Podcast kommentiert. Gerne auch negativ, wenn es irgendwas gibt, was euch auf den Sack geht. Zum Beispiel, dass ich von einem Konvektomaten spreche, ohne zu wissen, was ein Konvektomat ist. Jeder weiß, das macht
eine Eiswürfelmaschine. Natürlich.
Ist
eine Eiswürfelmaschine. Genau.
Like diesen Kanal, sage ich schon. Like diesen Podcast, abonniert ihn. Das hilft wirklich sehr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Heiko Antoniewicz, dass er hier am Start gewesen ist und er diese Folge zu einer wunderbaren gemacht hat. Ich erinnere gleich, wenn diese Folge vorbei ist, geht diese Folge noch weiter mit dem wunderbaren Hot Take, präsentiert von Big Green Egg. Ich sag Dankeschön, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, Kakao.
Tschüss.
So, und wir machen direkt weiter. Also ich habe ja zu Beginn dieser Sendung, dieser Folge, habe ich die Kohle auf den Grill geworfen.
Ja.
Und jeder weiß, eine gute Kohle braucht auch ein bisschen, bis sie richtig schön weiß glühend da liegt, um die Hitze auszustrahlen, die man auch wirklich braucht, um loszulegen. Ich habe es eingangs ja schon angekündigt, wir haben eine Neuerung hier im Studio Gastro. Und zwar
der Studio Gastro Hotel, präsentiert von Big Green Egg.
Und das Thema Big Green Egg bzw. Grillen ist dir sowieso ein sehr nahes und ein sehr vertrautes. Und du bist logischerweise, hast du es ja vorhin schon gesagt, so jemand, der beim Grillen auch gerne mal auf Big Green Egg zurückgreift.
Ja.
Warum? Das hast du schon erzählt. Verbrennt man sich eigentlich die Hände, wenn man von außen ranfasst?
Ja, man muss schon vorsichtig sein.
Die sind schon
heiß. Ja, ne? Die werden schon heiß. Also das hat was mit der Wärmespeicherung dann auch immer wieder der Keramik dann auch zu tun. Im Winter super. Also Wintergrillen ist ja auch sehr, sehr angesagt, auch auf der einen Seite. Aber du kannst dann natürlich auch dich verbrennen letztendlich auch. Also immer ein bisschen mit Vorsicht walten. Aber deswegen, weil der Grill wird natürlich auch, oder das Barbecue oder Big Green Egg wird natürlich auch sehr, sehr heiß. Immer wieder mit Vorsicht zu genießen, aber es gibt genug, ich sag mal auch Handschuhe, es gibt auch genug Abstand oder auch Grillzangen, dass man sich da nicht verbrennt. Überhaupt kein Problem.
Der Studio Gastro Hot Take soll ja so etwas sein wie das Bonusmaterial für all die Leute, die wirklich nichts Besseres zu tun haben und Lust haben, noch zuzuhören. Das finden wir natürlich ganz, ganz toll. Es gibt die sogenannte Drei-Zutaten-Brühe. Das ist etwas ganz Besonderes von dir und aus deiner Feder. Aber was genau ist denn das? Also auf der einen Seite hast du 180 Kräuter am Start,
ja,
und willst mir aber erzählen, eine Drei-Zutaten-Brühe, die tut's auch. Oder was?
Also die muss jeder zu Hause haben.
Die 180 oder, Kräuter?
Nee, die Drei-Zutaten-Brühe. So, also,
soll ich mal raten?
Wir reden, ja.
Also eine Drei-Zutaten-Brühe.
Ja.
Salz?
Ist eine in einer Zutat, in einer Mischung, ja. Es dauert lange, finde ich.
Sag du.
Also, drei Zutatenbrühe. Wir reden ja in der Küche immer über Grundzubereitungen. So, das ist immer eine Brühe. Drei Zutaten ist Wasser, Chicken Wings, also Hühnerflügel sind immer meine.
Ich wollte sagen.
Wasser ist ein, und wenn man Wasser noch als sagen. Zutat einfach nochmal gelten lässt oder auch zulässt, Chicken Wings oder auch ein anderes Fleisch oder auch Gemüse und Sojasauce. So, das war's. Das ist eine für mich Grundbrühe. Und wenn du hast gerade meine Gewürze angesprochen, wenn ich weiß, was ich mit dieser Grundbrühe mache.
Zu welchen Teilen denn?
Das ist, also kann ich sagen, also das Rezept ist, alle haben einen Stift parat, hoffe ich, aber man kann es ja auch nachhören, ne?
Das ist möglich, genau, der verschwindet nicht da reinhören.
Also, 1 Kilo Chicken Wings, also am liebsten ungewürzt, also so Hühnerflügel, 1,5 Kilo Wasser und 40 Gramm Kikkoman Sojasauce.
Ich habe noch nie gehört, dass jemand Wasser in Kilo angibt.
Ja, ist aber, weil es macht auch Sinn. Soll ich es erzählen?
Ja, bitte.
Du hast einen Topf auf deinem Waage stehen.
Ja.
Macht überhaupt keinen Sinn, dass du dann nochmal ein Litermaß dreckig machst in der Küche.
Weil Wasser ja auch so schmutzig macht.
Das auch, aber du kannst ja auch andere Zutaten einfach auch.
Schon.
Kikkoman Sojasauce, dann steht der Topf einmal auf dem Herd oder nicht auf dem Herd, auf der Waage und du wiegst alles ab.
Weißt du, was übrigens mein Ausdruck an Luxus in der Küche ist? Was die Leute in Amerika immer haben, dieser große Wasserhahn direkt an der Kochstelle,
ja,
wo du den großen Topf spielend runterstellen kannst, ohne ihn unterm Wasserhahn halten zu müssen. Das ist für mich die Reinkultur von Luxus.
Ja.
Finde ich geil. Hab gleich zwei davon.
Zwei Wasserhähne oder wie heißt das?
Zwei Wasserhennen. Hier wird bei Milch gegendert. Ein Wasserhahn und eine Wasserhenne.
Ja. Nein, aber weißt du, wir haben ja, und ich muss dann die Zubereitung auch noch beschreiben, du, wenn du das einmal abgewogen hast, du kochst es einmal auf. Und dann lässt es nur noch leicht köcheln, wie man auch so
Neudeutsch sagt.
Das, was ich immer mache, ich decke das mit Klarsichtfolie ab, die Brühe. Mhm. Und dann, wenn die einmal aufgekocht hat, einfach Klarsichtfolie oben drüber, eine breite Folie, einfach mal drüber spannen. Dann passiert eins, Aroma und Duftstoffe bleiben deutlich besser in der Brühe dann nochmal. Und wenn du denkst, du musst Gewürze da reinmachen, das sind deine Lieblingsgewürze, mach das. Und das mache ich dann im Nachgang dann auch. Oder direkt, ich nenne es immer so unromantisch, wenn die Brühe eine Funktion hat oder eine Verwendung hat.
Also bei mir würde das schon daran scheitern, dass ich fürs Verrecken es nicht hinbekomme, Klarsichtfolie wie ein normaler Mensch abzuziehen. Es funktioniert nicht.
Gibt's auch einen Trick. Du nimmst die Klarsichtfolie, machst dir deine Hand ein bisschen feucht und rollst das in die Richtung, wo du es abrollen möchtest.
Verständlich.
Blöd, ne?
Also ich finde, da gibt's wirklich Optimierungsbedarf. Könntest du in einer deiner Laboratorien doch auch mal angehen. Ja. Was machen die meisten Menschen am Grill falsch?
Zu hohe Hitze direkt am Anfang. Also beim Big Green Egg musst du einfach immer eins machen. Du musst natürlich auch ihn anheizen, dann hat er immer eine höhere Hitze. Und dann musst du über die Regulatoren einfach dir die Wunschhitze dann direkt auch einstellen.
Wunschhitze heißt Grad.
Grad, genau. Und das kann man sehr, sehr gut oben am Deckel dann nochmal ablesen. Da ist ein Thermostat dann immer wieder noch verfügbar. Du kannst über einen direkten Rost das einfach nochmal dein Gargut auch grillen oder ne, Barbecue machen. Oder du machst einen Konvektor dazwischen auch. Also
lieben wir.
Ja, ja. Aber der dann die Hitze etwas anders verteilt. Also keine direkte Hitze von unten, sondern eher über den Deckel auf das Gargut dann nochmal auch übertragen wird. Und da wird einfach ein Steak wird absolut perfekt, ein Fisch wird perfekt. Gemüse in einem Topf mit etwas Olivenöl geschmort, mit Kräutern. Finde ich großartig.
Wie viel Übung brauche ich für sowas?
Bestmöglich, man muss meine Seminare.
Jetzt buchbar mit dem Code Studio Gastro Seminar.
Also, du brauchst ein bisschen Erfahrung, wie die Temperatur durch die beiden Regulatoren einfach auch einstellen muss. Da braucht man ein bisschen Erfahrung. Aber das hast du nach zwei, spätestens nach dreimal hast du das raus, wie sich die Temperatur auch verhält. Das Größte, was einfach da nicht passieren darf, dass du ungeduldig wärst. Also, ne, wenn die Temperatur einmal hoch ist, dann dauert es eine gewisse Zeit, bis sie wieder runtergefallen ist. Und der Vorteil ist, beim Big Green Egg, viele sagen ja, Gas ist deutlich angenehmer, ist richtig, aber es schmeckt anders. Schmeckt anders es fängt einfach auch, es hat einfach was mit Leidenschaft zu tun, wenn du mit dem offenen Feuer einfach spielst. Auf der einen Seite ist was ist auch etwas Elementares.
Ein bisschen was
Archaisches. Ja, also das ist das. Und weißt du, ein Big Green Egg kannst du halt, ich sag mal, auch für Schmortöpfe auch nutzen. Also du kannst dir dein Ratatouille darin machen, du kannst dir dein Gulasch darin machen. Du kannst Brot darin backen, Pizza. Großartig, weil du auch eine hohe Temperatur einfach hast und es ist ja ein geschlossener Kreislauf. Und das, was man beim Big Green Egg nicht machen sollte, was ich auch nicht tue oder was ich auch immer wieder gerne erzähle, ist nur zum Toasten, wie man das sagt. Also man bereitet Fleisch im Backofen vor und man toastet es einfach nur bei großer Hitze.
Warum sollte man das tun? Ich kenne es nur umgekehrt, dass man Fleisch nochmal in den Ofen legt.
Zum Ruhen lassen zum auch, Ruhen ja, lassen. Weil wenn du es vorher dann auch geruht hast, du kannst es ja auch direkt auf dem Big Green Egg auch zubereiten. Bei niedriger Temperatur nimmst du dann den Konvektor einfach raus und grillst es dann einfach nochmal auf hoher Hitze. Das dauert nicht länger und du hast nur ein Gargerät dann nochmal zur Hand. Ofen, kein weiteres Sous-Vide-Becken oder was auch immer.
Aber es bedarf trotz alledem eine kleine Einführung, einen kleinen Erfahrungswert. Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass, ich finde, das hat auch gar nichts mit Big Green Egg zu tun. Ich finde, Grillen generell ist nichts, was man von sofort her kann. Das ist ja eigentlich der Weg dahin, oder? Der Weg ist so ein bisschen das Ziel.
Ja, oder? Und du brauchst immer ein bisschen Ruhe, Zeit. Also wenn du schnell grillen willst, das geht für kurzgebratene Sachen, das aber auch nur, wenn sie dünn gebraten sind, wenn du die Sachen einfach nur links und rechts einfach grillst, das hat das mit der Schnittgröße auch zu tun. Aber ein T-Bone Steak braucht einfach seine Zeit, dann auch und bei der richtigen Temperatur. Und du brauchst einfach auch Erfahrung, das ist einfach richtig.
Also alles hat seine Zeit sowieso, dieser Podcast auch. Und wir sind schon über unserer normalen Zeit, dank dieses wunderbaren Hot Takes. Jetzt sind wir aber an der Zeit, Tschüss zu sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich noch einmal bei dir, lieber Heiko, dass du dir nicht nur die Mühe und den Weg hier nach Hamburg gemacht hast, sondern auch hier in das Studio gefunden hast. War wie immer wunderbar, dich zu treffen.
Genau.
Man lernt viel. Genau, sehe ich auch.
Genau, finde ich gut. Finde ich super. Ich habe es auch direkt gefunden hier, also man glaubt es kaum.
Ja, hast du gut gemacht.
Ja, genau.
Heiko ist nämlich mit der Bahn gekommen und da reden wir jetzt nicht vom ICE, sondern er ist mit der S-Bahn gekommen. Genau. Aber macht ja auch Sinn, das ist ja ein kulinarischer Podcast, hier wird gegessen. Heiko, ganz herzlichen Dank, schön, dass du da gewesen bist. Ich hoffe, wir sehen uns schon ganz bald wieder und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Kakao.
Tschüss.
Das war Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends, ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion in Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein, Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag.
Ja, von wegen jeden zweiten Donnerstag. Also, uns fehlt zwar gerade die Kohle, ein richtiges Outro nochmal einzusprechen, aber dafür haben wir ja mich. Nicht alle 14 Tage. Studio Gastro sendet alle 7 Tage, jede Woche einmal, 4-mal im Monat, 52 Mal im Jahr und in 10 Jahren logischerweise 520 Mal.
Überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.